wenn wir schon zum zweiten Mal begrüßt worden sind, dann will ich mich auch zum zweiten Mal bedanken für die Begrüßung, erstens für die Einladung, hierher kommen zu sollen und dann für das herzliche Willkommen. Ich will das, was ich gestern Abend gesagt habe, hier jetzt nicht wiederholen. Da müsst ihr die fragen, die gestern Abend da waren. Habe ich nämlich eine Erklärung abgegeben. Ja, seid nur neugierig. Aber nun will ich Grüße weitergeben, die sind mir aufgetragen worden von der Langensteinbacher Höhe. Ich war nämlich jetzt am vergangenen Montag bis Mittwoch auf der La Höhe mit 3 Vorträgen im Rahmen einer Bibel- und Singfreizeit. Und da kam, war ich dort, die Nachricht, dass Friedhold Vogel in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben ist. Es war ja schon ein langer Leidensweg. Bei einem Dienst vorher, ich glaube es war im März, habe ich mir überlegt, kann ich ihn besuchen, weil er ja sehr hinfällig geworden war. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Auf jeden Fall stehe ich dort in einem Raum, plötzlich klopft jemand auf die Schulter, und da war es der Friedhold Vogel, konnte aber schon gar nicht mehr sprechen. Dann hat er ein Täfelchen dabei gehabt und da hat er drauf geschrieben, schön dich zu sehen. Ja, das war sicherlich kein leichter Weg für ihn. Da kann man nur sagen, Gott weiß warum, und dass er gerade im Leben von Friedhold Vogel noch so einen gnädigen Abschluss, denn eine Verlängerung des Weges wäre ein fürchterliches Leiden geworden, gegeben hat, das ist eben Gottes Regie. Ja, da soll ich herzliche Grüße sagen von Rainer Wörz. Hatte mir aufgetragen, er war nämlich auch zum gleichen Zeitpunkt dort und das möchte ich hiermit tun. Ich bin also jetzt entlastet und ihr habt die Grüße angenommen. So, und nun zum Thema. Wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Ich hätte ja bei Amnesty International anrufen können, gestern, vorgestern oder was weiß ich. Ich wüsste gar nicht eigentlich, wo man da anrufen muss, aber das gibt es ja, diese Einrichtung ist ja bekannt. Und hätte fragen können, naja, wie viele Menschenrechtsverletzungen gab es denn in der letzten Woche? Die sammeln ja sowas. Da wird dann immer wieder auch per Information mitgeteilt, also da und dort und an der Ecke unseres Globus, da geschehen wieder Menschenrechtsverletzungen. Und was ich auch immer wieder beobachte, Amnesty International setzt mit Vorliebe Israel auf die Anklagebank. Wenn dort was geschieht, was denen nicht in Gram passt oder was nach ihrem Maßstab nicht so zutrifft, wie sie meinen, es sein sollte, dann heißt, Israel hat Menschenrechtsverletzungen begangen. Also das Thema Menschenrechtsverletzungen ist dran. Aber die Frage ist natürlich schon mit dem Hinweis auf, da werden die auf die Anklagebank gesetzt und andere vielleicht nicht, die es genauso verdient hätten. Die Frage wirft sich ja da sofort auf, nach welchem Maßstab wird denn das beurteilt und dann verurteilt? Wie gehen die denn vor? In Berlin gibt es eine Stelle, da kann man hin, das ist so gestaltet als Gedenkstätte, kann man sagen, Topographie des Terrors heißt es. Ist erschütternd. Da ist ja zusammengetragen, was im Dritten Reich alles geschah, an, ja, aus unserer Sicht an Unrecht. Dokumente, ich habe da einen Brief gelesen, wo eine Mutter an Hitler direkt geschrieben hat, das war noch in den Jahren vor dem Krieg, der es sich geleistet hat, eben in der ganzen Geschichte nicht mitzuschwimmen. Verurteilt, gefasst worden, also quasi im Widerstand, zum Tode verurteilt, und dann kam ein Gnadengesuch, dass die Mutter, der stammte aus Württemberg, dass die Mutter direkt an Hitler geschrieben hat, radikal abgelehnt, Schluss, aus, keine Gnade. Was waren denn damals die Menschenrechtsverletzungen? Aus heutiger Sicht muss man sagen, das ist ja fürchterlich, was da geschehen ist. Unter der Devise, Recht ist, was dem Volke nützt. Das hat doch Hitler bestimmt. Können wir in diese breit aufgefächerte Thematik Menschenrechte. Es geht um Menschen. Gott einbeziehen? Das Thema heißt da, wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Können wir ihn einbeziehen in die Menschenrechtsverletzungen? Sagt Gott, na, lassen wir die mal machen. Dass er sich zurückzieht, die Bibel sagt, dahin gibt, wenn ihr schon nicht nach mir fragt und wenn ihr meint, ihr könnt die Rechtsfrage ohne mich lösen, dann zählt mal zu. Aber ist das, was die Bibel unter dahingegeben bezeichnet, oder ich sage es jetzt so, wenn sich Gott scheinbar zurückzieht, ist es dann wirklich ein Laufenlassen mit der Absicht, ich lasse die mal, die sollen sehen. Ein Stück weit schon. Aber an keiner Stelle des Weltgeschehens, und es gilt auch beim Thema Menschenrechtsverletzungen, ist Gott aus dem Spiel. An keiner Stelle. Gott behält die Oberhand. Gott hat die Regie und führt die Regie. Auch dort, wo es am schlimmsten zugeht. Auch bei der Frage der Menschenrechtsverletzungen. Ich möchte es so formulieren. Gott leidet, wenn er dahin gibt. Gott leidet mit seiner Schöpfung, mit den Menschen, die in der Irre gehen. Aber nun, ich will eine Antwort geben auf die Frage, wie löst denn Gott die Frage der Menschenrechtsverletzungen, auch dieses Thema, überhaupt die Frage der Menschenrechte? Da hätte ich ja zur Vorbereitung für dieses Thema heute auch bei Marburger Bund anrufen können, fragen, na, wie weit seid ihr denn mit euren Verhandlungen? Da, Ärztestreik. Habt ihr jetzt die Rechte so auskalkuliert und so kompromissbereit hingebogen, dass es irgendwie gerecht aussieht? Viele sagen, die Ärzte streiken zu Recht. Andere sagen, ja, das geht auf Kosten der Patienten. Ja, wir hatten jetzt Recht. Man könnte also wirklich die Frage der Menschenrechte, und wenn Ärzte nach ihre Rechte einfordern, geht es ja am Ende um Menschenleben. Denn die Ärzte, die fummeln ja an uns herum. Die wollen ja, naja, unser Bestes, sagen wir mal. Ja, wie macht Gott das? Wie löst Gott die Frage der Menschenrechte? Die Antwort ist eigentlich, wenn wir sie auf die Grundaussagen der Bibel zurückdatieren, ganz einfach. Das, was bei den Verhandlungen jetzt, Marburger Bund und dann die Kommunen und so weiter, fürchterlich kompliziert aussieht, das ist auch fürchterlich kompliziert. Also ich möchte die Verhandlungen nicht führen, geschweige davon, dass ich davon nicht viel verstehe. Aber das ist fürchterlich kompliziert. Wie will ich dann jetzt hergehen und eine Lösung anbieten von der Bibel her, also das heißt von Gott her, und dabei noch behaupten, eigentlich ist das, wenn wir auf die Grunddaten das zurückführen, gar nicht kompliziert. Gibt's das? Gott hat eine Lösung. Das muss ich sagen heute Morgen. Und mit dieser Lösung, das wird sich dann hoffentlich am Schluss herausstellen, müssen wir in die Praxis hineingehen. Mit dieser Lösung, die Gott hat. Und dass es nicht einfach bloß eine theoretische Angelegenheit ist, werden wir hoffentlich merken. Nun müssen wir eins bewältigen. Wir müssen eine Schockbehandlung aushalten. Ohne die geht es nicht. Und die Schockbehandlung ist ziemlich happig. Wenn wir also die Lösung Gottes annehmen wollen, geht es jetzt um eine Schockbehandlung. Für uns alle. Das will ich biblisch begründen. Und da lese ich jetzt Römer 3, 9 bis 20. Schön, dass du ein Römerwort als Eingangsvers genommen hast. Römer 3, 9 bis 20. Das ist der erste Teil. Ich habe heute Morgen zwei Hauptteile zur Abwechslung mal. Ich habe gestern Abend gesagt, meistens sind es drei, aber manchmal auch zwei. Gestern Abend waren es sieben. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen, mit Griechen ist ein Sammelbegriff hier eingeführt, da ist einfach die ganze nicht-jüdische Welt mit gemeint. Also, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Der erste Teil des Römerbriefes ist ein grundlegender Lehrbrief, ist der Nachweis des Apostels, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Ein Sündenbegriff, der es an Tiefe nicht fehlen lässt. Also, Juden wie Griechen alle unter der Sünde sind. Paulus hat ja die Frage behandelt, wie ist es mit den Juden? Haben die einen Vorzug? Denn die haben ja Gottes Offenbarung erlebt. Die haben eine Art von Sonderbehandlung bekommen als erwähltes Volk. Sind die jetzt besser dran wie die anderen? Oder sind die vielleicht sogar besser wie die anderen? Paulus sagt, nichts da. Alle schuldig. Und jetzt kommt der biblische Beweis. Also unter der Sünde, alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Paulus zitiert jetzt aus Psalmen, aus dem Buch Hiob und verschiedene Stellen. Und da müssen wir es genau hinhören. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oh, da rumort's jetzt. Bei uns sagen wir einmal die Sätze hinein in die sogenannte humane Welt. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Bisher jetzt die Zitate. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, das heißt den Juden. Damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Abrechnung mit den Juden. Die Abrechnung mit den Heiden, also mit allen Nichtjuden, hat Paulus in den vorausgehenden Versen ja vorgenommen. Was heißt denn das? Wenn wir das auf einen Hauptsatz bringen, heißt das schlicht und schockierend, jetzt als Antwort auf unsere Frage, du Mensch, du hast gar kein Recht. Ich weiß, dagegen will man Sturm laufen, sagen, ja, aber Mindestrechte haben wir doch. Wir haben doch Recht auf Leben und dann geht manche weiter Recht auf Arbeit, dann will man einfordern, es gibt ja welche, die fordern ihr Recht auf Arbeit ein. Also bitte, ihr Regierenden, sorgt mal dafür, dass wir Arbeit kriegen. Das ist unser Recht. Die Bibel sagt, bitteschön, du Mensch, du hast von deiner Urkonstruktion her, so wie du bist, kein Recht. Denn keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, Mund voll Fluch und Bitterkeit, ihr Weg ist lauter Schaden und Jammer, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das kann man ja alles nachweisen aufgrund der Ergebnisse, was die Menschheit alles produziert hat bis jetzt und was sie bis heute produziert. Das ist doch nicht Utopie. Der Paulus malt doch hier kein Horrorszenario hin und sagt, ja, so ist es, aber in Wirklichkeit ist es anders. Nein, so ist es. Das ist der tiefe Grund unserer Urverdorbenheit. Da sagt man dann jetzt theologisch, das ist paulinische Sünden, das paulinische Sündenbegriff. Oder die paulinische Sündenerkenntnis. Nein, das ist die biblische Sündenerkenntnis. Das ist das, was Gott über uns Menschen sagt. Er sagt es nämlich nicht erst da in Römer 3 oder lässt es sagen durch den Paulus oder durch die Psalmen. Das sind ja Psalmen Davids dabei. Der David hat nämlich eine Sündenerkenntnis gehabt, da könnten heute moderne Neutestamentler was sich davon abschneiden, obwohl er im Alten Testament gelebt hat, gerade der David. Also man möchte bei einem solchen Urteil in der Tat protestieren. Ich antworte jetzt in einem ersten Hauptsatz so. Wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Erstens, Gott setzt den Menschen ins Unrecht. Keiner gerecht. Alle Welt vor Gott schuldig. Die Bibel tut es nicht billiger. Hier wird nichts verharmlost. Und wenn wir 100-mal dagegen Sturm laufen, und ich will ein paar solche Methoden und Versuche jetzt bringen, dagegen Sturm zu laufen, nicht? Was ist mit der Menschenwürde und was ist mit den Mindestrechten und so, das weiß ich, was auf der menschlichen Ebene abläuft und ablaufen soll und kann, ist mir alles klar. Aber ich muss hier sozusagen die grundlegende Antwort von der Bibel hergeben. Und die sieht so aus. Da fragen wir jetzt, hat Gott das Recht, so zu urteilen? Den Menschen ins Unrecht zu setzen? Wir wissen das von der Bibel her, dass Gott die höchste Instanz ist. Er hat das Recht. Und hat auch den richtigen Maßstab. Er weiß ja, wer wir sind. Kennt den Menschen bis auf den Grund. Er weiß ja, wie das lief mit dem Sündenfall, mit der Verführung. Er weiß ja genau, in welches Dilemma der Mensch und die Menschheit und all das, was als Folge daraus erwachsen ist, in was wir da hineingeraten sind, weiß er doch. Paulus sagt hier, die Heiden sind schuldig, also die Nichtjuden, sind schuldig ohne Gesetz und die Juden sind schuldig geworden mitsamt dem Gesetz. Und warum denn schuldig? Weil sie alle gesündigt haben. Gesündigt haben aufgrund der Loslösung von Gott. Herausgefallen aus dem Gehorsamsweg. Und deshalb kann eigentlich gar nichts anderes passieren als das Sündigen, soll ich sagen, das Sündigen nach Strich und Faden. Gemeint ist, es gibt das edle Sündigen, und es gibt das schrecklich unmoralische Sündigen. Es gibt das Sündigen der Humanisten, die meinen, mit dem Gutes tun und mit dem guten Kern im Menschen, der angeblich da sein soll, und mit all dem, was der Mensch dann mit seiner angelernten, mehr oder weniger angelernten Moral fertig bringt, oder mit gutem Benehmen oder wie auch immer, man kriegt da so manches anerzogen, da könnte er es schaffen und er schafft es nicht. Also es gibt das edle Sündigen und es gibt das unmoralische Sünden, nicht wahr, wo man dann in allen Dreckspitzen herumtappt. Es ist nichts mit dem, wenn wir sagen, ja, also bitteschön, ich habe noch nie mal einen umgebracht. Und so, das sind also die typischen Sprüche, die üblichen Sprüche. Und ja, mit dem Lügen, da wird es schon ein bisschen schwierig, ich habe noch nie gelogen. Das, ich weiß nicht, ob da einer dabei ist, das zu behaupten. Aber gut, noch nie einen umgebracht. Nicht wahr, das sind die üblichen Ausreden, die wir da dann parat haben. Und da kommt Jesus in der Geschichte von der Ehebrecherin. Ich dachte, das war ja eine offensichtlich unmoralische Tat. Aber da haben die Männer, die da drum rumstanden und die Frau da anklagen wollten, die haben nur die Frau gepackt. Zum Ehebruch gehören zwei. Wo war denn da der Mann? Und dann wollten sie, wie Jesus reagiert. Und Jesus hat es fertiggebracht, alle die Ankläger, die hier da den Finger erhoben haben, zum Schweigen zu bringen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vom Gesetz her hätte die Frau den Tod verdient gehabt. Auf Sündigen steht nach göttlichem Maßstab der Tod. Und deshalb ist dieser Satz so schwer zu verkraften. Du Mensch, du hast kein Recht. Du hast eigentlich aufgrund von deinem Urzustand, nämlich im Sündenverderben, den Tod verdient. Das haben wir. Das ist das göttliche Recht. Denn auf Sündigen steht Tod. Tod ist der Sünde Sold. Die Sache mit dem Herausreden hängt ja eigentlich immer damit zusammen, dass wir nicht klar sehen. Entweder sind wir im Blick auf unser eigenes Fehlverhalten zu kurzsichtig oder zu weitsichtig. Aber im allerwenigsten Fall klarsichtig. Man ist heute kräftig dabei, sich des Maßstabes Gottes zu entledigen. Psalm 2 bringt es so großartig auf den einen Satz: Lasset von uns werfen ihre Stricke und ihre Bande, ihre Seile. Das heißt, der Mensch will das, was Gott als Zügel und Riegel eben in dem, was er in seinen Grundgeboten gegeben hat, der Mensch will das loswerden. Wir bestimmen selber, was richtig ist. Wir sagen, was recht ist. Bis hin zu dem Satz, was im Dritten Reich ja so gegolten hat. Recht ist, was dem Volke nützt. Man muss sich das mal überlegen. Wir bestimmen selbst, Psalm 2. Darüber sagt übrigens der Jesaja, das ist ein Weheruf: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Das ist also die totale Verdrehung. Das machen wir doch heute. Bis hinein in höchste kirchliche Kreise wird das, was das Wort Gottes als falsch, als Sünde, als gottwidrig erklärt, umerklärt und plötzlich als eine Homo-Debatte. Ich brauche ja bloß dieses Stichwort bringen. Das wird heute umerklärt. Der wird Böses für, na sagen wir mal so, relativ gut erklärt. Ach, wie habe ich die Diskussion immer mitmachen müssen? Ich glaube, das habe ich hier schon einmal erzählt. Das ist mir in München passiert aufgrund von einer Radioansprache. Und ich weiß im Einzelnen nicht mehr, was ich da alles gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich die Thematik angegangen und deutlich gesagt über den Rundfunk, dass der Mensch im Kern nicht gut sei. Aufgrund der Bibel. Im Kern nicht gut. Das Sündenverderben des Menschen sitzt wirklich als letzter Butzen ganz tief drin. Dort sitzt es. Da kam eine Zuschrift. Der Mensch ist im Kern gut. Und das war noch jemand, ich glaube, das war eine Person, die sogar Kern geheißen hat. Ich meine, auf jeden Fall war die Reaktion entsprechend. Ja, die Diskussionen dauern. Und wenn man mal ein bisschen in die Psychologie hineingerochen hat und merkt, was da für eine Art und Weise von Menschenbild vertreten wird, muss man sagen, himmelweit entfernt von dem, was die Bibel sagt. Gut, im Kern gut. Die ganze Pädagogik bis hin zur antiautoritären Erziehung hat ja diesen Pferdefuß geschluckt. Oder es gibt noch die andere Art, mit diesem Grundproblem fertig zu werden, dass wir die Schuld verschieben. Das ist eine gewaltige Technik, die da der Mensch entwickelt hat. Das hat er schon bei Adam und Eva angefangen. Da ist die Bibel so großartig klar. Nein, ich sage wahr. So großartig wahr. Da ist ganz klar die Methode aufgezeigt, ja, schuldig geworden. Natürlich, der Adam war ja als erster, der von Gott gepackt wurde. Was macht er? Der verschiebt es auf die Eva. Nein, der raffinierteste Trick war noch der. Der verschiebt es auf die Eva und damit noch ein Stück weit auf Gott selber. Denn du hast ja mir dieses Weib gegeben. Da war am Schluss der liebe Gott schuldig. Was macht die Eva? Die schiebt es auf die Schlange. Das ist nichts anderes als eine Art von Schuldbewältigung, indem man andere und anderes für schuldig erklärt. Das macht der Mensch bis heute am laufenden Band. Fragte mal die, die jetzt nächtelang in der Streikfrage und Rechtsfrage da rüber oder rüber da verhandeln müssen. Fragte mal die, wie es dazugeht. Da wird so gemacht. Dies und jenes und dort muss man nachgeben. Da, die müssen federn lassen. Und Gott bleibt bei diesem Radikalurteil, du Mensch, du hast eigentlich gar kein Recht. Gott setzt den Menschen ins Unrecht. Was bezweckt denn Gott mit diesem Radikalurteil? Ich möchte darauf ein paar Antworten geben, die, glaube ich, schon, uns schon hautnah treffen können. Gott will mit diesem Radikalurteil bezwecken, dass wir mit unseren Selbstrechtfertigungsversuchen aufhören. Das heißt auch, aufhören mit dem Schuldumherschieben. Wir sollen einsehen, eine weitere Antwort, wir sollen einsehen, dass keiner besser ist als der andere. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, oder wäre eine wichtige Erkenntnis. Keiner besser als der andere. Alle Welt vor Gott schuldig, alle im gleichen Unrecht. Wir sitzen da alle im gleichen Boot. Keiner besser als der andere. Bitte, ich rede hier vom Grunddatum, also von einer grundlegenden Antwort ausgehend. Weiter, was bezweckt Gott mit diesem Radikalurteil? Wir sollen aufhören, übereinander zu Gericht zu sitzen. Das ist doch auch so eine Methode, die uns liegt. Ich sage gleich dazu noch einen anderen Satz. Aber dieses übereinander zu Gericht sitzen hat der Jesus verboten. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ja auch die Zentralaussage in der Bergpredigt. Das ist kein Verbot für den Richterberuf. Dann dürfte ja der Holger Scheuer nicht mehr hierher kommen. Der ist ja Richter. Der hat die Funktion, Recht zu sprechen. Ich habe mal in Berlin die Frage gestellt, anhand von dem Gleichnis vom ungerechten Richter. Dann habe ich in die Gemeinde hineingefragt, ja, gibt es denn das ungerechte Richter? Dann hat der Holger Steuer geantwortet, ja, der ist Richter. Aber ich denke, er hat sich selber nicht getroffen gefühlt. Aber das gibt es. Das ist nicht gemeint, nicht wahr, dass es nicht zu einem Rechtsprechen kommen soll unter uns Menschen, ist ja klar. Aber gemeint ist, dass wir jetzt in unserem Privatbereich, in dem, wo wir einander begegnen, uns nicht dauernd taxieren, bin ich jetzt höher als der andere oder ist der andere höher über mir. Das ist im Grunde genommen ein zu Gericht sitzen. Dieses Taxieren, dieses Einschätzen, wie schneide ich ab, wie komme ich an und das ganze Zeug da. Ich bin immer noch beim Antworten, warum dieses Radikalurteil? Weil Gott will, dass wir uns den Nebel der Selbsttäuschung zerreißen lassen. Dass die Selbsttäuschung im Blick auf uns selber, diese falsche Einschätzung, dass das aufhört. Dass auch aufhört, das Vorurteilen, das Verurteilen, das Aburteilen. So. Es kommt aber ein Satz, das nicht aufhört, das Beurteilen. Das Beurteilen müssen wir pflegen. Wehe, wenn wir nicht fähig sind zu einem Urteil vom biblischen Maßstab her, dann sind wir hoffnungslose Spielbälle für andere Kräfte und Mächte, auch für das Antichristliche. Aber verurteilen und vorurteilen und aburteilen, das ist eben das Negative. Das bringt es nicht. Mose hat in seinem Psalm 90 einen Satz gesagt. Und Mose war ein Mann, der von Gott in besonderer Weise herausgenommen worden ist, eben auch ein Stück seiner Offenbarung weiterzugeben. Mose hat Gottes Offenbarungen erlebt. Da sagt er in seinem Psalm 90, sein Gebet, Mose ist des Mannes Gottes, so heißt die Überschrift, du stellst unsere Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Da vergeht uns das Deuten. Da vergeht uns ja die anderen. Die machen es doch noch schlimmer oder auch so oder was auch immer, was wir da kommen. Das vergeht uns. Du stellst unsere Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Aber es kommt eine Hauptantwort, was Gott mit diesem Radikalurteil bezwecken will. Und das gilt für die ganze Menschheit. Denn wir haben eine globale Botschaft mit dem, was Paulus da im Römerbrief sagt. Gott will uns mit diesem Radikalurteil, du Mensch, du hast gar kein Recht. Ich setze dich ins Unrecht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Alle sind gleichermaßen verdorben. Gott will uns mit diesem Radikalurteil annahmefähig machen für etwas, was jetzt im zweiten Teil kommt. Annahmefähig, aufnahmefähig, hörfähig, bereit, ja, wer holt mich denn heraus aus diesem fürchterlichen Dilemma? Das, was Paulus in Römer 7 am Schluss als Aufschrei bringt, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Gott will uns annahmefähig machen für das, was er nun im Evangelium uns anbietet. Das Aufhören, ich habe ja ein paar Mal gesagt, wir müssen aufhören mit Ver und Be und Ab urteilen, aufhören, uns im Nebel der Selbsttäuschung dazu bewegen und so verschiedenes aufhören. Wir müssen so machen, wie es der Rettungsschwimmer macht, der den Ertrinkenden herausholen will. Sonst wäre er ja kein Rettungsschwimmer. Aber solange der Ertrinkende zappelt und nicht aufhört mit seinem Zappeln, solange wird er nicht herausgeholt. Denn der Rettungsschwimmer muss wissen, erst wenn der nimmer zappelt, kann ich ihn herausziehen. Im anderen Fall bin ich gefährdet, dass ich mit untergehe. Das macht Gott. Er macht den Menschen aufnahmefähig und annahmefähig, eben, dass er aufhört mit seinem Zappeln und, sage ich so, mit seiner Selbstrechtfertigung. Wie sieht denn jetzt die Lösung Gottes aus? Wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Dass er den Menschen ins Unrecht setzt, ist das alles? Nein, das ist nicht alles. Gott löst auf dem Weg der Begnadigung. Wobei das natürlich jetzt auch ein grandioses und umfassendes Thema ist, Gnade im Verhältnis zum Recht, zur Rechtsfrage. Aber ich sage es jetzt einmal so, der Weg der Begnadigung von Gott her als Lösung der Menschenrechtsfrage sieht so aus, dass Gott den Menschen beschenkt mit seinem Recht, mit Gottes Recht. Im Evangelium wird uns die Gerechtigkeit Gottes, das ist das, was der Römerbrief in den folgenden Kapiteln ganz breit sagt, dass Gott uns seine Gerechtigkeit geschenkweise anbietet. Du hast kein Recht. Durch die Sünde hast du eigentlich dein Leben verwirkt. Aber das, was ich dir anbieten kann, ist wirklich das neue Leben, die Rechtfertigung dadurch, dass Jesus, das kommt jetzt dann im Einzelnen, bezahlt hat und das Recht erworben hat, das ich dir schenken kann und will. Und wisst ihr, was da das Evangelium ist? Jeder Mensch geschenkt bekommt, der nur mit einem kleinen Zipfel seines kleinen Fingers bei Gottes Signal einbringt, das hätte ich gern. Das möchte ich. Der aufnahmebereit ist. Gott wartet darauf, dass wir Menschen so reagieren. Und wisst ihr, was der Teufel an dieser Stelle macht? Der Teufel baut an dieser Stelle Barrieren noch und noch. Er will bei uns den Eindruck erwecken, als ob Gott an dieser Stelle geizt und die Sache kompliziert macht und schwierig und uns suggerieren, ja, das mit der Gerechtigkeit, das funktioniert so nicht. Du musst das und jenes. Und dann fängt man dann wieder an, mit eigenen Werken zu laborieren und zu operieren. Dabei ist es von Gott wirklich ganz einfach. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Römer 5,1. Oder es lese ich das, was Paulus als Folge von dem, was er im ersten Teil, jetzt in meinem Vortrag, der erste Teil, da nach Römer 3 vorgeführt hat, mit den vielen Zitaten, nämlich die Verse 21 bis 26. Das ist die grundlegende Antwort. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, wirklich die Abrechnung ja mit den Juden ist das, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, eigentlich heißt es Gottes Gerechtigkeit, im Griechischen kürzer gefasst, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Das ist die Lösung Gottes der Menschenrechtsfrage. Gott beschenkt uns Menschen mit seinem Recht. Und dieses Recht, diese göttliche Gerechtigkeit ist durch Christus erworben, das muss ich jetzt nicht breit erklären. Wenn Paulus eben sagen kann, dass er uns für uns zur Sünde gemacht wurde, man könnte sagen, Gott hat ihn zum Sündenbock gemacht. Gott hat dieses Fingerzeigen, die anderen und das andere und dies und jenes beendet und hat gesagt, der, ja, ja, zeigt auf den, der ist für euch zur Sünde gemacht worden. Werft eure Sünde auf den, dürft ihr. Soll ich noch einen schockierenden Satz sagen? Ihr kriegt heute eine Schockbehandlung nach Strich und Faden. Kein Mensch leidet letztlich unschuldig. Letztlich. Dieser Satz gilt auch für ganz schwere Unglücksgeschehnisse. Wenn Kinder zu Tode kommen, das ist auch eine Art Propagandamittel in dem ganzen Nahostkonflikt, dass man die Kinder so als Werbezwecke missbraucht und die der Welt vorführt als fürchterlich bedrängt und geschädigt und so. Da steckt viel Manipulation dahinter, muss man wissen. Das kann man auch belegen. Nur bringen das die Medien nicht vordergründig. Und wenn dann immer wieder der Satz fällt, so viele unschuldige Kinder. Die Bibel sagt, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Das ist ein Grundurteil gleich am Anfang der Bibel. Das muss man aushalten. Das ist nicht leicht. Weiß ich. Aber weil hier so radikal geurteilt wird, ist auch das Angebot Gottes so radikal. So ohne Umschweife, so direkt, gar nicht kompliziert. Du Mensch, du darfst dieses Recht Gottes, weil Gott die Lösung gefunden hat, durch Christus dieses Grundproblem nun wirklich auch grundsätzlich zu lösen. Du darfst das annehmen als Geschenk. Und dann kommt bei uns eine uralt eingefleischte Masche, ich lasse mir nichts schenken. Ja, ja. Und wenn ich was geschenkt kriege, dann überlege ich mir sofort wieder, wie kann ich mich da revanchieren. Das ist unsere ureingefleischte Art oder Unart. Ich lasse mir nichts schenken. Doch Gott will uns beschenken. Und das müssen wir bereit sein anzunehmen. Dass die Begnadigung, die Gott hier durchführt, kein Rechtsbruch ist, das will ich hier einfach erwähnen. Das müsste ich jetzt mit verschiedenen Gedankengängen machen, aber dann wird es zu lang. Dass Gott begnadigen kann, ohne dass der Teufel sozusagen Gott, wenn er das nämlich könnte, dann würde er es machen, der Teufel. Ohne dass er Gott hier nachweisen könnte, na, irgendwie machst du da so ein bisschen wischiwaschi, das so ganz sauber geht es nicht zu, wenn du den Menschen einfach auf dem Weg der Begnadigung annimmst. Nein, das ist kein Rechtsbruch. Von Gott her, vom göttlichen Urteilen her ist es kein Rechtsbruch, weil Jesus rechtmäßig bezahlt hat. Aber nicht so, wie das manches Mal da und dort gesagt wird, was können die 5 Liter Blut, die Jesus da am Kreuz vergossen hat, die Sünden der ganzen Welt sühnen. Goethe hat ja ähnliche Aussprüche getan. Wie kann das Blut eines Menschen die Sünden der ganzen Welt sühnen? Nicht auf der Schiene. Nein, nein, hier geht es um das Leben, das einer eingesetzt hat als Sündloser. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Da ist nicht das Blut sozusagen das Sühnemittel, sondern sein Leben. Obwohl das Blut ja im Hebräerbrief eine wichtige Rolle spielt. Aber lassen wir die Diskussion jetzt. Es geht um das eingesetzte Leben Jesu, das wirklich die Sünden der ganzen Welt rechtmäßig gesühnt hat. Nun wird das Geschenk angeboten im Evangelium. Deshalb heißt ja, das, was wir hier anzubieten haben von der Bibel her, Evangelium, nämlich Frohbotschaft und frohmachende Botschaft. Ein Kennzeichen aller Verkündigung, die biblisch bezogen ist, oder soll ich sagen, ein Kennzeichen aller biblischen Evangeliumsverkündigung ist, wenn man unter der Verkündigung froh wird. Letztlich. Es gibt auch Gerichtsbotschaft, ganz klar, aber Gerichtsbotschaft allein sollte es nie sein, sondern dort, wo die Bibel Gericht verkündigt, hat sie immer auch das Angebot im Gepäck. Menschen das Evangelium anbieten, das Angebot der göttlichen Lösung, ist auch die Frage der Menschenwürde angeschnitten. Da ist auch die Frage der Mindestrechte angeschnitten, ganz klar. Aber das alles durch eine wiederhergestellte Gottesbeziehung, das ist Punkt 1. Wir wollen Punkt 5 bis 100 lösen, ohne dass Punkt 1 richtig gelöst ist. Das ist unser Problem. Und Punkt 1 heißt, du Mensch, du musst deine Gottesbeziehung wiederherstellen. Das geht nur durch Jesus. Das göttliche Recht wird geschenkt den Glaubenden, ist ja in der Schriftlesung gesagt worden. Und hier wird allen Menschen, ich sage es noch einmal so, als Geschenk ihr Recht angeboten. Du bekommst geschenkweise durch den Glauben. Das ist ja der lebensmäßige Anschluss an den Herrn Jesus. Glauben heißt nicht bloß mit dem Kopf nicken und ein paar Dinge für wahr halten, sondern wirklich mit Jesus in Verbindung treten. Glaubensmäßig, lebensmäßig. Ihn als Herrn seines Lebens, meines Lebens akzeptieren. Hier wird dir dein Recht geschenkt. Du hast das Recht, und zwar nicht, dass vor dem BGB da vielleicht gilt oder auch nicht. Da kann es schließlich auch schwierige Prozesse geben, sondern du bekommst dein Recht, das bei Gott gilt, bei der höchsten Instanz. Da kann sich der Apostel Paulus vom römischen Kaiser ins Gefängnis werfen lassen und der Paulus bleibt fröhlich dabei. Der erlebt wirkliches Unrecht und weiß bei alledem, ich stehe bei meinem Gott, bei der höchsten Instanz, im besten Recht, das es gibt. Die Rechtsfrage lösen ohne Jesus. Also, mich reißt es ab und zu, wenn ich so das die Konferenzen, die in der Welt global ablaufen, ja, natürlich durch die Medien miterleben, was da an Informationen weitergegeben wird oder auch nicht weitergegeben wird. Also da reißt mich jedes Mal, da muss ich denken, liebe Leute, eigentlich braucht ihr Jesus. Ihr müsst wirklich die Bibel an dieser Stelle ernst nehmen, denn dort liegt die Lösung. Da diskutiert ihr dies und jenes und was weiß ich was alles, nächtelang und es kommt nicht viel dabei raus, weil es an Jesus vorbeiläuft. Die Rechtsfrage in unserer Welt, auch die Menschenrechtsfrage in unserer Welt lösen ohne Jesus, ist irgendwie, irgendwann immer wieder zum Scheitern verurteilt. Auf einem der Stuttgarter Kirchentage, ich weiß nicht, welches Jahr das war, also es war nicht der letzte, da ging es, glaube ich, um das Salz, da war es nicht, dann war es der vorhergehende. Da ist folgender Satz in irgendeiner Diskussion oder irgendeiner Thematik gefallen, der lautet so: Erst wenn keine Ungerechtigkeit mehr auf Erden ist, merkt ihr, wie global das hier gesehen wird, auf Erden ist, wenn keine Ungerechtigkeit mehr auf Erden ist, haben wir Zeit, darüber nachzudenken, ob Jesus Gottes Sohn ist. Auf einem Kirchentag. Das, was hier von irgendeinem Diskussionsredner da gesagt worden ist, das ist so hirnrissig, dass man das, wenn man das bildhaft jetzt ein bisschen anders formuliert, so sagen kann: Erst wenn ich mein Auto selber repariert habe, habe ich Zeit, in die Werkstatt zu fahren. So hirnrissig. Wir merken es doch, dass wir ohne Jesus nicht mal die Menschen die Mindestrechte schaffen. Und das Angebot Gottes: Du bekommst mein Recht. Wenn in Römer 5, Vers 1 es heißt, nun wir denn sind gerecht geworden, durch den Glauben, dann heißt das, Gott sieht uns um Jesu Willen an, als ob wir nie gesündigt hätten. Da ist das was. Gerecht gesprochen und gerecht gemacht. Nun habe ich ja eingangs schon angekündigt, dass wir mit dieser göttlichen Lösung der Menschenrechtsfrage jetzt ins Leben hinein sollen. Gerecht gemacht worden sein bedeutet, dass wir mit diesem Geschenk jetzt in die Lebenspraxis hineingehen. Wisst ihr, dann kann es nicht mehr passieren, dass eine KZ-Aufseherin einem jüdischen Kind ins Gesicht schießt, weil dieses Kind mit Schreien sie als Aufseherin genervt hat und dann hat sie, Abhilfe geschaffen, indem sie mit der Pistole einfach das Kind getötet hat. Schluss. Im Buch von Simon Wiesenthal Recht nicht Rache nachzulesen. Das ist keine Erfindung. Aber das hört dann auf, wenn ich mit der göttlichen Gerechtigkeit ins Leben hineingehe. Dann hört es auch auf, dass ich mit diesem Geschenk der göttlichen Gerechtigkeit alle Dreckpfützen austappen muss. Das hört dann auch auf. Dann hört es auf, dass ich als Griesgram durch die Welt marschiere, weil dies oder jenes, was weiß ich, in meinem Leben oder weil gerade der Cholesterinspiegel nicht so hinhaut oder der Blutdruck oder wie, dass ich da nicht als Griesgram durch die Welt marschiere. Das hört dann auch auf. Das hört dann auch auf, dass ich als, diese Geschichte habe ich mal gelesen, dass ich als Kraftfahrer nicht mehr an den rechten Straßenrand fahre, so streckenweise, wenn ich merke, hinter mir ist einer als Nachfahrer, nicht als Lastfahrer, sondern als PKW-Fahrer, der stauernd, das darf man ja eigentlich gar nicht, die Lichthupe betätigt, weil der überholen will. Und dann macht der Kraftwagenfahrer so, naja, dem zeige ich, wie man das machen kann, fährt rechts ran. Und da weiß er als erfahrener Kraftwagenfahrer, da liegen so die kleinen Steinchen. Und wenn der mit seinen großen Reifen da diese Steinchen da aufwirbelt, dann spritzen die dem hinteren aufgefahrenen PKW-Fahrer auf die Windschutzscheibe, dann kriegt er was drauf. Ich habe das vorher noch nie gemerkt oder gewusst, dass man das auch so machen kann. Aber ich will damit sagen, das hört dann auf. Der Kraftwagenfahrer, der mit der göttlichen Gerechtigkeit beschenkt worden ist, macht das nicht mehr. Oder das, was in der Münchner Gemeinde, das ist vom Bruder Merz überliefert, den Zusammenhang weiß ich jetzt nicht genau, was da erzählt wird, dass dann die, wie hat man zu denen, den Haus, die allein, ja, die, der Kreis der Alleinstehenden, aber die hatten früher einen anderen Namen. Die Hausdienerinnen oder was, wie hat man denn da gesagt? Also, ihr wisst, was ich meine, bitte? Dienstmädchen, natürlich. Dass die, wenn, ich sage es jetzt einmal so, wenn die beschenkt worden sind mit dem göttlichen Recht, auch unter dem Teppich gekehrt haben. Man kann es auch anders machen. Den Teppich hochheben und dann drunter kehren. Das geht nur so lang, dass, bis der Dreckhaufen nicht zu groß ist, dass auffällt natürlich, ist ja klar. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Die Sache der geschenkten göttlichen Gerechtigkeit muss Auswirkungen haben in unserer Lebenspraxis. Mit dem gerecht gemacht worden sein, gehe ich hinein in meine Alltagsfragen. Ich weiß, da wird nicht einfach im Schnellverfahren alles dann seine Lösung finden, ist mir auch klar. Aber der Grundausgangspunkt stimmt dann. Denn ich komme ausgestattet mit dem Recht von der göttlichen Instanz, komme ich dann hinein in meine praktischen Fragen. Wie sieht es dann mit den Menschenrechten aus? Bin jetzt dann gleich fertig. Solange wir an diesem Recht Gottes vorbei diskutieren, werden wir nur Verletzungen schaffen. Solange nur geschrien wird, der, die, das und jenes und dort und das müsste und so weiter, kommen wir nicht weiter. Solange wir die Schuld der Verletzungen auf die anderen schieben, bleiben wir immer auch Verletzer. Bleiben wir im Sumpf unseres Unrechts stecken. Und Gott löst das, indem er jetzt nicht pauschal sagt, oh ihr Menschen großartig, ich habe für euch was ganz Großartiges, sondern, also keine Pauschalabfertigung, sondern indem er Einzelne ruft und Einzelne sich rufen lassen und Einzelnen dieses Geschenk zuteil wird, durch den Glauben an den Herrn Jesus. Kommen. Darf ich die Frage stellen? Sind wir alle, die wir heute Morgen hier sind, schon zu der Ausgabestelle gegangen oder gerufen worden, wo es dieses göttliche Recht gibt? Kennt ihr die Stelle? Das Golgatha. Nach Golgatha geht man als Beschämter. Da reißt man nicht mehr das Maul auf. Und von Golgatha weg geht man als Beschenkter. Und als Beschenkter kann man keiner sein, der als Diesseitsraffer nur fordert. Das geht ja nicht mehr. Man ist ja beschenkt. Und als Begnadigter kann man eigentlich dann nur noch dankbar leben und dieses Recht in die Welt hineintragen und hineinpraktizieren. Tun wir das bitte. Beten wir. Herr Jesus, wir können nicht hoch genug von dir und dem denken, was du vollbracht hast. Du hast die Lösung so grundlegend geschaffen und bietest so grundlegend die Lösung an, dass man sich eigentlich wundern muss, wenn wir selber so lange zögert oder gezögert haben und dass so viele in der Welt zögern oder daran vorbeileben und alles Mögliche und Unmögliche versuchen und gar nicht merken, dass du eine Lösung hast, die so großartig ist. Gib, dass wir nicht müde werden, das zu sagen, aber auch zu leben, zu praktizieren, deutlich werden zu lassen, dass du wirklich Heil und Rettung bringst und dass wir wissen und das auch durchhalten und festhalten, dass wir wissen, dass darin letztlich die Lösung, die Erlösung für die ganze Welt liegt. Auch in der Frage nach dem Recht. Hab Dank, dass du die Lösung bist. Amen. Amen.